Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Heute geht es um einen Fall aus dem Jahr 2017, also noch nicht ganz so lange her. Damals, im Juli 2017, ist der 29-jährige Abdullah Rezan Sharkici in einer Shisha-Bar in Oldenburg verschwunden. Heute gehen die Ermittler davon aus, dass er ermordet worden ist. Warum Polizei und Staatsanwaltschaft dieser Meinung sind, warum Sharkici selbst zwar ein Engel, aber ganz sicher kein Heiliger war und was ein Bielefelder Motorradclub mit diesem Fall zu tun haben könnte, das verraten euch heute die Kollegen von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Die haben diesen Fall richtig stark recherchiert und auf den Punkt gebracht. Moderatorin Birgit Gottwald spricht mit NW-Redakteur Lukas Brekenkamp über diesen vermissten Fall, der eben auch ganz klare Verbindungen nach Ostwestfalen hat. Ich habe das Verschwinden von Abdullah Rezan Sharkici auch recherchiert, schlicht und ergreifend, weil die Polizei in Oldenburg den Fall im Juli zum 6. Jahrestag nochmal komplett neu aufgerollt hat. Ein Interview wollten mir Polizei und Staatsanwaltschaft in Oldenburg allerdings nicht geben und von daher ist der Fall dann für mich vorerst vom Tisch gewesen. Von daher finde ich es richtig gut, dass Birgit und Lukas diesen Cold Case aufgegriffen haben und damit heute eben meine Urlaubsvertretung übernehmen. Es gibt nach wie vor den Zeugenaufruf der Polizei in Oldenburg. Die hat ein Hinweisportal geschaltet. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes und damit wünsche ich euch jetzt gute Information und ein paar möglichst entspannte Tage bis Weihnachten. Und wer weiß, vielleicht lege ich euch am 25. Dezember auch noch ein kleines Weihnachtsspecial unter die Tanne. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf!
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Er wurde in der Folge im Schlechten aus dem Club entlassen oder rausgeworfen und andere Mitglieder haben somit die Legitimation oder die Erlaubnis, ihn anzugreifen, zu verletzen, womöglich sogar zu töten, aber das wäre jetzt auch spekulativ. Rezan hatte allerdings auch schon damals angekündigt in dem Video, sich in so einem Fall zu wehren und seine Familie zu schützen. Er sagte, seine Familie sei so oder so größer als die Hells Angels und wenn sie ihn angreifen oder umbringen würden, er hat es zumindest so angedeutet, er würde dann so lange kämpfen, bis er auch zumindest noch ein paar von ihnen mitnimmt.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich bin die neue Moderatorin dieses Podcasts. In dieser Folge geht es um den verschwundenen Rockerboss Rezan Sharkici. Rezan ist ein ehemaliges Mitglied der berüchtigten Rockergruppe Hells Angels und war zeitweise sogar Chef in Bielefeld. Doch dann wurde er von den Hells Angels verstoßen. Im Anschluss greift er die Gruppe in einem Video öffentlich an. Am 3. Juli 2017 verschwindet Rezan dann plötzlich spurlos in Oldenburg. Die Ermittler vermuten ein Verbrechen. Zu Gast im Ostwestfälle-Studio ist diesmal Lukas Brekenkamp. Hallo Lukas.
Hallo, ich grüße dich.
Lukas, du arbeitest seit vielen Jahren als Redakteur für die Neue Westfälische in Bielefeld und kennst dich recht gut aus mit der Crime-Szene in OWL und Umgebung. Das könnte man so sagen.
Das kann man definitiv so sagen, jawohl.
Lukas, bevor wir in den Fall einsteigen, würde ich dich bitten, besagten Riesern mal zu beschreiben, damit wir ein Bild von diesen Menschen vor Augen haben.
Ja, eigentlich heißt er Abdullah Rezan Çakıcı. Wir sprechen jetzt nur von Rezan oder Rezan Çakıcı. Das ist einfacher und geläufiger. Rezan stammt aus dem niedersächsischen Westerstede. Das ist bei Oldenburg. Hat lange Zeit dann auch im Raum Oldenburg und Bremen gewohnt. Rezan ist wirklich auffällig groß, also um die 1,90. Wenn man ihn jetzt, ich sag mal, beschreiben wollen würde, wäre es definitiv so diese Person Mensch, mit der man sich eher nicht so gerne anlegen würde. Er war wirklich sehr breit gebaut, konnte auf Fotos sehr grimmig gucken, war von oben bis unten am Körper tätowiert, zum Teil auch auffällige Tätowierungen, wie zum Beispiel den kubanischen Revolutionär Ernesto Che Guevara. Aber auch Symbole der Hells Angels pranken zum Beispiel auf seinem Arm. Ein Schriftzug der Hells Angels war, glaube ich, auf seinem rechten Unterarm. Er war schon immer, ich sag mal, in so einer kriminellen Halbwelt zu verorten, hat einiges auf dem Kerbholz. Beispielsweise heißt es, dass er wegen Beleidigung, Waffenbesitz, Nötigung, aber auch Gewaltdelikten vorbestraft war und der Polizei dementsprechend auch gut bekannt war. Er stammt selbst aus einer großen Familie, aus einer großen kurdischen Familie, galt selbst als Familienmensch, hatte zwei Kinder und er ist 2017 im Sommer verschwunden, damals war er 29 Jahre alt.
Rezan war Mitglied der Hells Angels. Was sind diese Höllenengel eigentlich? Das ist ja kein normaler Motorradclub.
Ja, letztendlich muss man sagen, die heißen natürlich Motorradclub, Hells Angels, da steckt aber deutlich mehr hinter. Also die Hells Angels kommen ursprünglich aus den USA und haben da schon immer ein Leben verkörpert, was sich nicht unbedingt an Gesetze hält. Dieser Club hat vor allem in Amerika dann erstmal expandiert und kam irgendwann dann auch nach Europa. Das erste sogenannte Charter, also eine Ortsgruppe, bei anderen Clubs heißen solche Ortsgruppen Chapter, bei den Hells Angels nur Charter. Ein erstes Charter hat sich dann in Hamburg gegründet. Da gab es dann auch mehrere Zwischenfälle, sodass das Charter verboten wurde. Aber dennoch haben sich in der Folge weitere Ableger gegründet. Ähnlich ist das auch mit anderen Clubs, die aus Amerika kommen. Ein Beispiel wären hier die Bandidos, die ebenfalls aus den USA nach Deutschland gekommen sind, hier expandiert haben und ja jetzt, ich sag mal, so eine Art Vormachtstellung in der kriminellen Halbwelt einnehmen. Im Zusammenhang mit Rockerclubs wie den Hells Angels, wie den Bandidos, fallen häufig Drogendelikte, das Rotlichtmilieu, Waffen, Gewalt natürlich auch. Das ist ein großes Thema. Also Rocker gelten als sehr gewaltaffin. Und Rockerclubs sind relativ hierarchisch organisiert. Das heißt, es gibt einen Präsidenten, es gibt einen Vizepräsidenten. Es gibt jemanden, der sich, ich sag mal, um die Sicherheit kümmert. Es gibt jemanden, der sich um die Finanzen kümmert. Es gibt jemanden, der nennt sich Road Captain. Der ist dann zum Beispiel für Ausfahrten verantwortlich und alles, was eben dann auf der Straße gilt. Offiziell ist das Motorradfahren bei den Hells Angels natürlich Pflicht. Ne? Man muss ein Motorrad haben. Allerdings hat sich das im Laufe der Zeit etwas gewandelt. Also sagen wir so, Motorradfahren steht bei den Rockern, wie den Hells Angels, nicht mehr unbedingt an vorderster Stelle. Es gibt darüber hinaus natürlich auch noch weitere Clubs, die, ich sag mal, polizeilich relevant sind in NRW. Das sind eben den Hells Angels und Bandidos, die Outlaws, die auch aus Amerika bzw. den USA kamen. Und beispielsweise auch noch die Freeway Riders, das sind ein wirklich deutscher Club, die sich in NRW gegründet haben und vor allem auch in NRW vertreten sind.
Zurück zu den Hells Angels. Rezan war sogar der Bielefeld-Chef einer Untergruppe der Hells Angels. Wie hießen die? Was haben die gemacht?
Ja, Rezan war Mitglied und wohl auch Präsident der Hells Angels Nomads Turkey. Das ist ein Zusammenschluss aus türkischstämmigen Rockern, also türkischstämmigen Hells Angels, über die man jetzt, das muss man auch so offen und ehrlich sagen, gar nicht so viel weiß. Die Polizei und die Ermittlungsbehörden halten sich, was die Hells Angels Nomads Turkey angeht, wirklich sehr, sehr bedeckt. Anhand des Namens muss man so ein bisschen, kann man spekulieren oder kann man zumindest sagen, dass es wahrscheinlich ein Ableger der türkischen Hells Angels ist, allerdings auf deutschem Boden. Solche, ich sag mal, relativ skurrilen Konstellationen, die sind jetzt nicht untypisch für die Rocker-Szene. Das gibt es auch in anderen Clubs. Es gibt zum Beispiel auch einen Club in NRW beziehungsweise in Deutschland, der heißt Gremium Nomads Bosporus. Das ist auch ein türkischer Ableger des Clubs Gremium MC, nur eben auf deutschem Boden.
Und da muss man erstmal durchsteigen. Lukas, weißt du, warum Resan ausgerechnet nach Bielefeld gekommen ist? Der kommt ja eigentlich aus dem hohen Norden.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weswegen er nach Bielefeld oder ausgerechnet nach Bielefeld gekommen ist. So richtige Erkenntnisse dazu liegen mir nicht vor. Er kommt, wie du richtig gesagt hast, aus dem hohen Norden, aus Oldenburg. Ich würde jetzt mal darauf spekulieren, dass die Hells Angels Nomads Turkey eben dann, ich sag mal, so ein bisschen zufällig ihre Dependance beziehungsweise hier im Raum Bielefeld, im Raum Ostwestfalen-Lippe vertreten waren. Und dementsprechend ist er dann auch hier eben gelandet.
Und inwieweit sind Resan und die Hells Angels in Bielefeld dann auffällig geworden?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, Resan ist generell schon der Polizei bekannt geworden und war auch vorbestraft, so zumindest mein Stand der Dinge. Die Hells Angels Nomads Turkey an sich, da gab es einen sehr, ich sag mal, aufsehenerregenden Zwischenfall, wo man überhaupt erst festgestellt hat, dass sie hier im Bielefeld und im Bielefelder Stadtbild tatsächlich eine Rolle spielen. Da gab es Ende 2013 einen ziemlich großen Polizeieinsatz im Bielefelder Bahnhofsviertel, dem Boulevard, wo wirklich die, ich sag mal, die Bielefelder Feiermeile ist. Da waren Mitglieder der Hells Angels Nomads Turkey aus welchem Grund auch immer in einem der Diskotheken zu Besuch und die Polizei ist mit einem Großaufgebot ausgerückt. Denn es stand so ein bisschen das Gerücht und die Vermutung im Hintergrund, dass die eben in diesem Bereich des Ausgehviertels, in dem, ich sag mal, Amüsierviertel Bielefelds, Schutzgeld erpresst haben sollen. Was da tatsächlich dran ist, kann man nicht sagen. Das Gerücht hält sich tatsächlich bis heute. Es gab jetzt nie irgendwie ein Dementi, aber wie ich bereits auch gesagt habe, die Polizei hat sich extrem bedeckt und sagt natürlich auch relativ wenig. Kleine skurrile Randnotiz, so zumindest mein Stand der Dinge. Während dieses Polizeieinsatzes soll Resan einen Beamten beleidigt haben und wurde dazu später auch verurteilt.
Warum ist es für die Polizei so schwierig, gegen Leute wie Resan und seine Rockerkollegen vorzugehen? Mit was müssen sich die Ermittler da so rumschlagen?
Bei den Hells Angels und bei anderen Rockerclubs, die in diese Kategorie sogenannte One-Percenter, also Leute, die sich nicht unbedingt an die Regeln halten, die so einen Outlaw-Status verkörpern und leben, bei denen gelten wirklich ganz, ganz eigene Regeln, die Regeln des Clubs. Und da gibt es, ich sag mal, so ein ungeschriebenes Gesetz mit Behörden und besonders mit der Polizei, wird nicht gesprochen, beziehungsweise wird auch nicht zusammengearbeitet. Das ist wirklich so ein absolut rotes Tuch. Da halten sich nicht alle Rocker dran. Das hat die Vergangenheit auch schon des Öfteren gezeigt. Allerdings muss man damit rechnen, wenn sowas rauskommt, dass das eben extreme Konsequenzen clubintern hat. Und deswegen ist es für die Polizei enorm schwierig, im Bereich der Rockerkriminalität und in Rockerclubs zu ermitteln. Und die sind da wirklich dann auf, ich sag mal, diese Einzelfälle, wo dann Aussteiger plötzlich doch mit der Polizei reden oder aus Eigeninteresse sich vor einer Haftstrafe schützen wollen und dann eine Aussage tätigen, wirklich auch ein bisschen angewiesen, um da wirklich, ich sag mal, groß gegen solche Rockerclubs auszuholen.
Also die haben eigene Regeln, sind aufgestellt wie ein Verein, kann man fast sagen. Was weißt du generell über die Rockerszene hier in OWL? Kannst du da was zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Behörden rechnen den Ablegern der verschiedenen Rockerclubs hier in Ostwestfalen-Lippe mehrere Dutzend Personen zu. Wenn man das jetzt mal so überschlägt, werden das so zwischen 50 und 60, vielleicht auch 70 Personen sein. Zum Vergleich, in ganz NRW sind das, zählt man ca. 800 Rocker. Der größte Club ist übrigens hier der Freeway Riders MC. Wir in Ostwestfalen-Lippe haben mehrere Ableger von diesen, ich sag mal, polizeilich relevanten Rockerclubs. Zwei der Freeway Riders, die Hells Angels haben in Bielefeld einen Charter, beziehungsweise vielleicht sogar zwei. Da ist es auch so ein bisschen verworren, da sind die Strukturen nicht so ganz durchsichtig aktuell. Und wir haben den Brothers Guard MC, das ist ein Club, der sich um einen rechten YouTuber gegründet hat und ich sag mal, vielleicht nicht so in die Kategorie Hells Angels reinfällt, aber für die Polizei dennoch, ich sag mal, polizeilich relevant zu sein scheint. Früher hatten wir noch Ableger vom Gremium MC von den Outlaws und auch von den United Tribunes. Das sind allerdings nochmal was Gesondertes. Das sind so, ja, Rocker-ähnliche Gruppen. Die fahren nicht unbedingt Motorrad, sind eher so als Street-Gang zu bezeichnen, tragen aber Kutten und haben dieselben Hierarchien. Zudem gab es hier in Ostwestfalen-Lippe durchaus mehrere Ereignisse, Zwischenfälle, wie auch immer man es nennen mag, wo man auch nochmal wirklich eindrucksvoll gesehen hat, wie es um die Rocker-Szene hier steht. Da kann man zuerst sogar nennen, dass vor guten 10 Jahren ein sehr, sehr großes Begräbnis für einen ehemaligen Hells Angels-Präsidenten in Bielefeld gab. Gegen den gab es im Nachgang auch Vorwürfe, er könne ein V-Mann gewesen sein. Die wurden von verschiedener Seite aufgemacht. Was da letztendlich dran ist, wie gesagt, kann man nicht sagen. 2016 gab es noch einen größeren Polizeieinsatz, weil es angeblich innerhalb der Hells Angels zu Konflikten kommen sollte. Und da sollte es dann, so hat es zumindest damals in der Presse gestanden, sollte es zu einem, ja, ich will nicht sagen Aussprache, das klingt noch harmlos, aber wie gesagt, der Konflikt sollte in Bielefeld geklärt werden. Wenn man jetzt allerdings so ein bisschen im Nachgang guckt, dann ist da relativ wenig dran. Wahrscheinlich wollten einfach nur mehrere Rocker, die Bielefelder Rocker, besuchen und wurden dann allerdings kurz vor dem Ableger beziehungsweise dem Clubhaus abgefangen von der Polizei und in einem sehr, sehr großen Manöver durchsucht und ich sag mal gefilzt. 2018 gab es nochmal einen Zwischenfall, der auch wirklich, ich sag mal, ein bisschen brisanter ist. Da sollen Hells Angels-Mitglieder eine Polizistin in ihrem Auto verfolgt und von der Autobahn abgedrängt haben. Oh. Da ging es so ein bisschen, ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, um persönlich, ein bisschen was Persönliches, in Anführungszeichen. Ja, und 2021 kam es zu einem bundesweiten, oder nicht bundesweiten, aber zu einem Verbot der Bandidos in Westdeutschland.
Genau.
Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ein relativ frisches und neu gegründetes, eine neu gegründete Gruppe im Raum Delbrück, also Raum Paderborn. Da wurde das Clubhaus dementsprechend auch durchsucht. Es wurde meines Wissens nach ein Motorrad dort beschlagnahmt. Das Clubhaus ist ziemlich weit auf dem Land, ist meines Wissens nach auch noch immer ebenfalls beschlagnahmt worden. Also man sieht, dass die Szene hier tatsächlich auch vertreten ist und eine gewisse Rolle spielt. Und dann hatte ich eben ja auch den Brothers MC genannt, Brothers Guard MC, Entschuldigung. Das ist ein Club, der sich um einen relativ bekannten rechten YouTuber gegründet hat, bei denen relativ häufig ziemlich große Partys stattfinden, wo dann Personen kommen, die so ein bisschen in dieser Staatsdelegitimierer-Szene, also dieser Szene, die aus den Corona-Protesten entstanden ist, zu Gast sind, Rechtsextreme kommen. Vor kurzem hatten wir Besucher, die zu den Nachtwölfen in Deutschland, also den Putin-Rockern, den sogenannten Putin-Rockern gehören. Und zuletzt, das muss man hier auch erwähnen, gab es eine Razzia gegen Mitglieder der Hells Angels in Bielefeld. Da soll es um ein Körperverletzungsdelikt sowie, ja, ich sag mal, eine Art Entführung gegangen sein. Da hat ein Mann Vorwürfe gegen den Präsidenten aus Bielefeld erhoben, die auch in die Richtung V-Mann und Zusammenarbeit mit der Polizei ging oder soll die erhoben haben. Und daraufhin soll dieser im Clubhaus, der Mann, mit Baseballschlägern schwer verletzt worden sein.
Ja, stimmt, auch groß in der NW.
Richtig, genau. Ganz genau. Da sind die Hintergründe noch so ein bisschen unklar. Der Rockerboss und weitere beteiligt oder mutmaßlich beteiligte Rocker sind untergetaucht. Die Ermittlungen laufen da noch. Da kann man jetzt noch gar nicht genau abschließend sagen, was an den Vorwürfen dran ist und welche Hintergründe da tatsächlich zu diesem Zwischenfall geführt haben sollen. Generell kann man allerdings von der Rockerszene in Ostwestfalen sagen, dass sie verglichen mit anderen Regionen doch ein bisschen ruhiger sind. Also wir haben hier nicht so dieses, was in den Medien gerne mal als Rockerkrieg bezeichnet wird, wo dann verschiedene Mitglieder unterschiedlicher Rockerclubs aufeinander losgehen oder sowas. Das haben wir hier nicht. Also es ist ein bisschen ruhiger.
Zurück zu Resan und den Bielefelder Hells Angels. Resan war eigentlich ein hohes Tier bei den Höllenengeln, doch 2014 kam es dann plötzlich zum Bruch mit der Gruppe. Er wurde rausgeschmissen. Warum?
Ja, da ging es vor allem darum, so hat es Resan in einem Video, was wir auch eingangs angesprochen haben, gesagt, um seinen kurdischen, ja, ich sag mal, Hintergrund. Er war sehr stolzer Kurde und hat vor allem in sozialen Medien auch, ich sag mal, viele pro-kurdische Dinge gepostet und sich auch sehr pro-kurdisch eben geäußert und verhalten. Und das ist wohl, so sagt es Resan, anderen Hells Angels nicht besonders gut aufgekommen. Es gibt ja in der Türkei immer diesen, ich sag mal, großen Konflikt zwischen, ich sag mal, nationalistischeren Türken und den Kurden, das ist denen nicht gut aufgestoßen, sag ich mal. Die haben ihn aus dem Club geworfen und Rezan hat in der Folge ein Video veröffentlicht, wo er, ich sag mal, nicht mit den Hells Angels abrechnet, aber diese doch durchaus angegriffen hat.
Wie genau und mit welchen Konsequenzen? Weil das war ja schon eine gefährliche Geschichte, was er da sich geleistet hat, ne?
Absolut. Also mit den Hells Angels legt man sich eigentlich nicht gerne an, um es mal so zu sagen. Rezan hat in dem Video, ja, beleidigt ist es vielleicht nicht, aber er hat da wirklich die Hells Angels, ich sag mal, ein bisschen runtergemacht. Er hat die Hells Angels für den Grund des Rauswurfs angegriffen, hat den öffentlich gemacht, was eigentlich auch so eher unüblich ist, das zu machen. Er hat sich über den Rauswurf natürlich beschwert und dass es nicht geht, dass man ihn rausschmeißt, nur weil er eben stolzer Kurde ist. Er hat die Hells Angels dann auch tatsächlich auch so ein bisschen als Rassisten oder Faschisten bezeichnet, zumindest die ihn rausgeschmissen haben. Er hat auch unter anderem deutlich gemacht, dass ihm der Club nicht so viel bedeutet wie seine Religion bzw. wie sein Dasein als Kurde. Sagen wir es einfach mal so. Er wurde in der Folge tatsächlich auch für, ja, man nennt es so sozusagen vogelfrei. Das ist so eine Bezeichnung im Rocker-Milieu, die genauer out in bad standing heißt. Das heißt, man wurde im Schlechten aus dem Club entlassen oder rausgeworfen und andere Mitglieder haben somit die Legitimation oder die Erlaubnis, ihn anzugreifen, zu verletzen, womöglich sogar zu töten, aber das wäre jetzt auch spekulativ. Rezan hatte allerdings auch schon damals angekündigt in dem Video, sich in so einem Fall zu wehren und seine Familie zu schützen. Er sagte, seine Familie sei so oder so größer als die Hells Angels und wenn sie ihn angreifen oder ich sag mal umbringen würden, er hat es zumindest so angedeutet, dann deutete er an, er würde dann so lange kämpfen, bis er auch zumindest noch ein paar von ihnen mitnimmt.
Das hört sich wie eine Kriegserklärung an.
Ja, so, das hört sich tatsächlich auch so an. Also so muss man es vielleicht auch sogar ein bisschen interpretieren. Und er hat sich damit natürlich auch in enorme Gefahren gebracht. Das muss man jetzt auch so offen sagen, weil man spricht öffentlich eigentlich nicht schlecht über die Hells Angels. Da gab es schon Fälle, in die, ich sag mal, die extrem geendet sind. Da gibt es ein Beispiel in Berlin. Da gab es Konflikte zwischen einer Person und dem Präsidenten der Hells Angels. Und diese Person hat sich sehr abwertend gegenüber die Hells Angels, gegenüber dem Präsidenten, gegenüber seiner Familie geäußert und hat sich auch öffentlich, ich sag mal, ein bisschen lustig gemacht über die Hells Angels und ja, runtergemacht. Ja, man, ist sehr kompliziert. Es gab auch so persönliche Fäden zwischen denen. Auf jeden Fall endete dieser Fall darin, dass der Mann in einem Berliner Wettbüro ermordet wurde, mit mehreren Schüssen. Da kam ein ganzes Rollkommando in dieses Wettbüro rein, sind direkt gezielt zu ihm hingegangen und haben ihn mit mehreren Schüssen am Kartenspieltisch getötet. Der Fall ist bekannt als der Berliner Wettbüro-Mord. Mhm. Da gab es auch ein extrem langes Gerichtsverfahren beziehungsweise einen extrem langen Prozess, der dann letztendlich auch zu langen Haftstrafen für das gesamte Hells Angels Charter da in Berlin, beziehungsweise das im Grunde fast gesamte Hells Angels Charter in Berlin geführt hat.
Lukas, weißt du eigentlich, was mit der Gruppe hier in Bielefeld passiert ist, wo Rezan der Chef war?
So genau weiß man das nicht. Also es gibt da die Vermutung oder das Gerücht, dass die Gruppe so ein bisschen in sich zusammengefallen ist, als Rezan rausgeworfen wurde. Angeblich, die Gerüchte gibt es auch, sollen sie wieder in den Raum Oldenburg-Bremen verzogen sein, beziehungsweise aus Bielefeld abgewandert sein. Was nachzuvollziehen ist, ist, dass es so Einzelpersonen gibt im Umfeld dieser Hells Angels Nomads Türkei, die später bei den Bielefelder Hells Angels, das ist nochmal ein anderer Ableger, also bei dem wirklichen Charter Bielefeld angeheuert haben oder dort Mitglied geworden sind. Da gibt es, ja, wie gesagt, ein, zwei Personen, bei dem die Vermutung nahesteht, beziehungsweise eine Person, bei der man es auch belegen kann. Mhm.
Lukas, kommen wir mal zurück zum Fall. Am 3. Juli 2017 verschwindet Rezan spurlos in Oldenburg. Was hat er da überhaupt gemacht? Warum war der in Oldenburg?
Ja, er stammt ja aus Oldenburg. Deswegen ist es wahrscheinlich naheliegend, dass er deswegen danach oder nach seiner Zeit in Bielefeld dann dementsprechend auch wieder vermehrt, ich sag mal, in Oldenburg aufgetaucht ist. Es heißt in Berichten, dass er auch danach noch in Rockerkreisen verkehrt hat. Er war schon immer so ein bisschen in dieser Rockerszene mit drin. Bevor er Hells Angels war, soll er bei den Mongols oder im Umfeld der Mongols, das ist auch ein Rockerclub aus den USA, verkehrt haben. Das ist ein Club, bei dem es Überschneidungen ins Clan-Milieu gibt. Mhm. Ich sag mal, er soll auch im Nachgang, ich sag mal, er soll seinen Lebensstil nicht unbedingt gewandelt haben. Also er soll auch weiterhin noch hier und da mal Streit gegeben haben. Er soll hier und da natürlich dann auch noch, polizeilich in Erscheinung getreten sein. Allerdings in welcher Form oder ob es tatsächlich so ist, kann ich nicht belegt sagen.
Sag mal, was weißt du über seine letzten Stunden, bevor er verschwand?
Ja, seine letzten Stunden sind aus Ermittlersicht relativ gut dokumentiert. Er ist genau verschwunden am 3. Juli 2017, also wirklich im absoluten Hochsommer. Ne? Die Tage sind lang, es ist lang hell, auf den Straßen ist dementsprechend auch mehr los, was das Ganze auch schon wieder ein bisschen, ich sag mal, nicht skurriler macht, aber es macht es alles ein bisschen mysteriöser, diesen ganzen Fall. Er hat abends an einem Bankautomaten in Oldenburg Geld abgehoben und war dann ein bisschen später, das muss so kurz vor 8 gewesen sein, in einer Shisha-Bar in Oldenburg, so nördliche Innenstadt war es, glaube ich, so ein bisschen nicht in Bahnhofsnähe, aber zumindest so nördlich der Innenstadt, noch im größeren Kreis der Innenstadt. Er ist irgendwann aus der Shisha-Bar verschwunden. Er ist durch einen Hintereingang wohl gegangen, hat die Shisha-Bar durch einen Hintereingang verlassen. So heißt es. Er hat, was auch ein bisschen auffällig ist, Handy und Autoschlüssel wohl liegen gelassen. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich untypisch, weil wer lässt mittlerweile sein Handy eigentlich liegen? Das macht keiner. Auch seinen Autoschlüssel nicht. Also entweder wollte er die Shisha-Bar nur kurz verlassen oder ja, der Rest ist Spekulation. Mhm. Der Letzte, der ihn gesehen haben will, ist übrigens der Cousin von Rezan. Und der wird gleich noch, da werden wir drauf zu sprechen kommen, eine Rolle spielen. Er soll auch angeboten haben, Rezan zu begleiten, was Rezan aber abgelehnt hat oder habe.
Lukas, es gibt ja diverse Gerüchte um das Verschwinden von Rezan. Welche sind das und wie plausibel sind die deiner Meinung nach?
Es gibt das Gerücht, dass Rezan sich womöglich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Das fällt vor allem Schweden bzw. Skandinavien in dem Zusammenhang. Da sagen wir mal so, liegen Ermittlern jetzt nicht so die wirklichen Kenntnisse vor. Das wäre denen wohl auch aufgefallen. Ein weiteres Gerücht ist, das finde ich auch ein bisschen skurril, Rezan könnte im Zeugenschutzprogramm sein. Dazu gibt es aber wohl auch keine richtigen Erkenntnisse. Und es gibt sogar Gerüchte um die PKK, diese kurdische Untergrundorganisation, dass die womöglich mit dem Verschwinden was zu tun haben könnten, beziehungsweise das Verschwinden womöglich organisiert haben könnten.
Aber nichts Genaues weiß man nicht.
Nee, da weiß man nichts Genaues. Es gibt eben sehr viele Gerüchte um sein Verschwinden. Die Polizei hat auch Kenntnis von diesen verschiedenen Gerüchten, aber keine konkrete Spur, die da hingehen.
Also die Polizei geht weiterhin von einem Verbrechen aus. Warum? Also welche Anhaltspunkte haben die Ermittler?
Ja, also die Polizei geht definitiv von einem Verbrechen aus. Das muss man tatsächlich so sagen. Für die Zuhörer ist jetzt vielleicht am plausibelsten die Rockerrache. Mhm. Sprich, Rezan wurde nach seinem Rauswurf bei den Hells Angels und dem Video, was er aufgenommen hat und in dem er die Hells Angels massiv angegriffen hat, vielleicht entführt oder umgebracht oder wie auch immer man jetzt spekulieren möchte. Allerdings gab es wohl eine Aussprache in der Türkei, relativ kurz nach dem Video sogar. Rezan soll sich kurz nach dem Video entschuldigt haben. In der Türkei, so haben es mehrere Medien berichtet, soll es dann an der Westküste, in einer großen Stadt an der Westküste, eine Aussprache gegeben haben, wo ironischerweise sehr einflussreiche türkische Rocker ihre Heimat haben, sagen wir es so. Jetzt liegt natürlich erstmal der Hauptfokus der Ermittler darauf, Rezan zu finden und weitere Hinweise zu sammeln. Deswegen haben die ja auch ein neues Hinweisportal gestartet und nochmal neue Hinweise zu sammeln. Da spielen dann sogar unscheinbare Hinweise eine Rolle.
Kommen wir später nochmal drauf. Also die Polizei geht quasi davon aus, dass es in Anführungsstrichen normal ist, wenn sich die Hells Angels an Rezan gerecht hätten und ihn hätten verschwinden lassen, könnte man sagen. So, es gibt aber noch eine andere Geschichte. Da kommen wir wieder auf den Cousin von Rezan zurück, der verdächtigt wird, etwas mit seinem Verschwinden zu tun zu haben. Was ist das jetzt für eine Geschichte?
Ja, also es gibt laut Medienberichten oder soll laut Medienberichten schon längere, ich sag mal, familiäre Streitereien gegeben haben. Wobei man jetzt hier auch sagen muss, dass familiäre Streitereien da vielleicht ein bisschen irreführend sein können. Denn Resans angesprochener Cousin war ebenfalls in Rockerkreisen aktiv. Er war bei den Hells Angels in Bremen. Mhm. Und dort gibt es das Gerücht, dass Resan seinem Cousin wohl eine sehr hohe Summe Geld unterschlagen haben soll, die wohl angeblich aus Drogengeschäften stammen sollen. Da ist nicht ganz klar, ob das stimmt oder nicht oder ob das einfach nur Gerüchte sind. Jedenfalls gibt es Anhaltspunkte, die das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, auch brisant machen. Denn laut Ermittlungen soll am Abend von Resans Verschwinden in unmittelbarer Nähe der Shisha-Bar zwei Freunde von Resans Cousin in einem Auto gewartet haben. Das macht die ganze Geschichte natürlich auch etwas verdächtig. Zudem war Resans Cousin der Letzte, der Resan auch wirklich lebend gesehen hat, so zumindest seine Aussage. Der Cousin hat sich sogar kurz nach Resans Verschwinden in die Türkei abgesetzt. Angeblich, wie es in Medien heißt, um eine Eskalation mit dem Vater von Resan zu vermeiden, der ihn nämlich für das Verschwinden als schuldig oder verdächtigt hielt. Fakt ist auf jeden Fall auch, dass die Familie von Resan ganz besonders und an erster Stelle der Vater von Resan es jetzt nicht für unwahrscheinlich hielt, dass Resans Cousin etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Da gab es dann auch noch einen weiteren Zwischenfall in dieser ganzen Geschichte, der nochmal sehr aufsehenerregend ist. Und zwar ist der Vater mit seinem Bruder, also Resans Onkel, um es mal jetzt nicht ganz so kompliziert zu machen, zu der Firma von Resans Cousin gefahren, um wohl nochmal zu fragen, wo Resan denn jetzt ist und was mit Resan passiert ist. Zu dem Zeitpunkt war Resans Cousin schon im Ausland und man hat dort nur einen Mitarbeiter der Firma angetroffen. Es soll sich wohl im Gespräch auch um Resan gegangen sein, dann irgendwann soll das Gesprächsthema ein bisschen sich verlagert haben und dann wird es etwas unübersichtlich, denn angeblich soll der Bruder von Resans Vater ein Messer gezogen haben und auf den Mitarbeiter von der Firma losgegangen sein. Mhm. Allerdings wusste er nicht, dass der Mitarbeiter der Firma offenbar eine Schusswaffe dabei hatte und wurde daraufhin von dem Mitarbeiter erschossen. Das Gericht hat später geurteilt, dass es wohl Notwehr war und der Mitarbeiter wurde tatsächlich dann auch nur wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt. Die Familie von Resan, das muss man jetzt auch sagen, da kommen wir wieder in so eine Welt zwischen Rockerkultur und Großfamilie. Die haben gegenüber der Justiz, so haben sie es gegenüber Medien gesagt, nicht so wirklich das große Vertrauen. Mhm. Die haben auch, zumindest der Vater von Resan hat offen über Selbstjustiz zum Beispiel gesprochen. Das heißt, da kommen wir dann auch nochmal auf den Punkt zurück, weswegen auch hier die Ermittlungsarbeiten womöglich etwas schwieriger sind. Der Cousin von Resan ist an dieser Stelle, um da jetzt auch abzuschließen, mittlerweile wohl wieder in Deutschland. Gegen ihn gab es nie einen Haftbefehl. Die Ermittlungen gegen ihn haben jetzt auch nie zu einem erhärteten Verdacht, zu einem Motiv oder sonstigem geführt. Das heißt, die Ermittlungen gegen ihn wurden nicht eingestellt, weil man es jetzt nicht für ausgeschlossen oder weil man es für ausgeschlossen hält, dass der Cousin von Resan etwas damit zu tun haben könnte, sondern die Spuren waren einfach nicht mehr da. Man hatte keine Ermittlungsansätze mehr. Die Ermittlungen führten einfach nicht weiter.
Aber die Geschichte geht ja sogar noch weiter. Wenige Monate nach dem Prozess explodiert ein Sprengsatz unter dem Auto von Resans Vater. Was hat es damit auf sich? Für mich ist das ein klarer Mordanschlag.
Tatsächlich glauben die Ermittler, dass er nicht ist. Es ist so ein, ich sag mal, in der kriminellen Unterwelt eher so ein Zeichen. Die haben unter seinem Wagen, ja, ich glaube, es war eine Handgranate, auf jeden Fall ein Sprengsatz ist detoniert unter dem Wagen von Resans Vater. Es wird als Drohung gewertet, hätte natürlich auch anders ausgehen können. Allerdings sind die genauen Umstände unklar. Es gibt keine Täter, keine Tatverdächtigen. Hm. Solche Drohungen kann man jetzt aber auch offen sagen, wären jetzt innerhalb der Rocker-Szene nicht neu.
Okay, es scheint wirklich schwer zu sein, in dieser Szene überhaupt ermitteln zu können. Der Fall Resan ist mittlerweile ein Cold Case. Lukas, wann wird so ein Fall überhaupt zu einem Cold Case?
Ich glaube, eine genaue Definition, wann ein Fall zu einem Cold Case wird, gibt's nicht. Das heißt, man sagt nicht nach irgendwie einem Jahr Ermittlung, okay, nee, jetzt ist es ein Cold Case, sondern es geht vielmehr darum, welche Spuren hat man noch, welche Ermittlungsansätze hat man noch. Wenn man alle Ermittlungsansätze abgearbeitet hat und nichts Neues mehr gefunden hat, keinen, ich sag mal, keinen, nichts mehr, woran man sich irgendwie abarbeiten könnte oder welcher Spur man nachgehen könnte. Dann werden, ich sag mal, man sagt so schön, die Akten geschlossen und man setzt beispielsweise auch noch, vielleicht ergeben sich weitere Spuren im Laufe der Zeit, aber die Priorität liegt dann erstmal auf den neueren Fällen, denn aus Ermittlersicht gilt so ein bisschen dieses Sprichwort neu vor alt.
Und wie stehen die Chancen, dass so ein Cold Case doch noch aufgeklärt wird?
Naja, wir sehen relativ häufig, dass es nie ausgeschlossen ist, dass ein Cold Case geklärt wird. Da kommen verschiedene Faktoren ins Spiel. Da zum einen vielleicht neue Ansätze. Vielleicht entscheidet sich jemand, der noch nicht mit der Polizei gesprochen hat, mit der Polizei zu sprechen. Vielleicht ist die Technik mittlerweile weiterentwickelt, um Spuren, die vor geraumer Zeit gefunden wurden, mittlerweile genauer auszuwerten. Das heißt, die Hoffnung sollte man vielleicht nie verlieren, auch wenn es sich jetzt ein bisschen blöd anhört, aber Hoffnung, dass man einen Cold Case löst, die gibt es natürlich immer.
Und wie geht es jetzt weiter im Fall um das Verschwinden von Resan?
Ja, die Polizei hat, wie gesagt, die Vermutung, dass es wohl ein Verbrechen gibt, beziehungsweise ein Verbrechen hinter dem Verschwinden steckt. Passend hört sich jetzt auch gemein an, aber zu seinem Jahrestag am 3. Juli 2017, beziehungsweise in diesem Jahr 2023, hat die Polizei in Oldenburg ein neues Hinweisportal auf der Polizei-Homepage Niedersachsen eingerichtet. Dort können sich Zeugen melden, auch anonym. Die Polizei ruft explizit dazu auf, Fotos, Videos etc. von Resan einzusenden. Die Polizei sagt nämlich auch, es könnte jeder Schnappschuss eine neue Spur bringen, egal wie unwichtig er vielleicht erscheint. Das könnte ein Selfie sein, es könnte vielleicht auch ein Gruppenfoto sein. Das würde die Ermittler oder das würde den Ermittlern womöglich auch schon helfen.
Wenn ihr also neue Hinweise habt in Sachen Resan Cakici, auch wenn ihr denkt, das ist jetzt nicht wirklich wichtig, geht trotzdem auf das Portal. Vielleicht ist eure Beobachtung ja der kleine, alles entscheidende Hinweis. Bis heute fehlt von Resan Cakici jede Spur. Wie konnte der Ex-Rocker an einem Sommerabend mitten in der Oldenburger Innenstadt so einfach verschwinden? Mit einem neuen Hinweisportal hoffen die Behörden, diese Frage endlich zu beantworten. Kann der passende Hinweis 6 Jahre später noch gefunden werden? Das war's für heute mit den Ost-West-Fällen, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Janina Petruschka und dir, lieber Lukas Brekenkamp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne und vielen Dank.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.